Der Titel von meiner ersten Predigt heuer zum Thema ist: Leiden ist unvermeidbar. Diese Welt ist nicht vollkommen. Diese Welt ist auf der einen Seite großartig und herrlich und wunderbar. Ja. Es gibt so viele schöne Dinge in dieser Welt. Aber gleichzeitig ist diese Welt auch entsetzlich kaputt. Und das ist so dieses Spannungsfeld, in dem wir stehen und das wir aushalten müssen, wenn wir in dieser Welt leben. Dass diese Welt eben beides ist. Auf der einen Seite großartig und wunderschön und herrlich. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es Krankheit, gibt es Naturkatastrophen, machen Menschen entsetzliche Dinge, tun wir uns einander furchtbare Dinge an gegenseitig. Und da stehen wir irgendwo in der Mitte drinnen und müssen schauen, wie gehen wir jetzt um damit. Was machen wir jetzt damit? Ja. Und als Christen reden wir gern und oft davon, von dem Sieg, den wir in Jesus haben, dass Jesus das alles überwunden haben und dass wir mit ihm das mit überwinden können. Ja. Und das ist wichtig. Es ist wichtig, dass uns bewusst ist, dass wir mit Jesus diese Welt und das ganze Schlimme und Böse, dass wir das mit ihm überwunden haben. Ja? Aber gleichzeitig bleiben uns die Folgen der Zerstörung und des personifizierten Bösen, wie das die Carina so schön sagt, das in dieser Welt wirkt, ja, nicht erspart. Ja. Also wir erleben auch als Christen, als Nachfolger von Jesus beides. Und es ist wichtig, dass wir mit beiden umgehen können. Dass wir mit den Siegen gut umgehen können, aber dass wir auch mit dem Schmerz und den furchtbaren Dingen, die wir erleben, dass wir damit umgehen können. Ich lese euch vor vom Hiob, der Einleitungssatz, die ihr schon alleine, also das Buch Hiob ist wirklich ein Hammer. Das ist unglaublich. Ich liebe es, weil es ja, so tief ist und uns so einen guten Umgang geben kann, wenn wir es richtig verstehen und wenn wir es richtig lesen. Ja. Am Anfang passieren dem Hiob furchtbare Dinge. Er verliert alles. Er war ein schwerreicher Mann, hoch angesehen, respektiert und. Ja. Traumleben. Ja. Alles gehabt, was diese Welt einem so bieten kann. Viele Kinder, alle Kinder gut unterwegs, haufenweise Personal und. Ja. Und dann verliert alles, dann wird er auf die Probe gestellt. Lässt Gott es zu, dass der Böse ihn auf die Probe stellt? Das wissen wir nicht, warum. Keine Ahnung, das Buch hier gibt uns keine Antwort drauf. Ja. Auch das müssen wir aushalten. Und er verliert zuerst seinen kompletten Besitz, alles weg, seine ganzen Kinder kommen um, in einem Unwetter. Und als Draufgabe obendrauf wird er auch noch schwer krank und sitzt mit ekelhaften, stinkenden Hautausschlägen im Elend. Und ich lese euch vor, wie er damit umgegangen ist. Nicht? Zuerst, wie er seinen Besitz verliert, alles Materielle verliert und seine ganze Familie verliert, sagt Hiob, da stand auf und zerriss seine Kleider. Er schor sich den Kopf, warf es vor Gott zum Boden und sagte, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen und nackt werde ich sein, wenn ich sterbe. Der Herr hat mir alles gegeben und der Herr hat es mir wieder weggenommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Und das ist aus menschlicher Sicht völlig unbegreiflich und völlig unlogisch und absurd. Und kann man zutiefst ärgerlich auch auf eine gewisse Weise. Wenn jemand dann sowas sagt, ne, dann hat er alles und dann nimmt ihm Gott alles weg und er sagt, der Name des Herrn sei gelobt. Was? Geht's noch hier? Und dann wird er dann in seinem Elend, er ist ja dann wirklich durch seine schwere Hauterkrankung, ist er auch aus der Gesellschaft ausgestoßen. Er muss sich isolieren und absondern vom Rest der Menschen. Ja. Und daraufhin setzt er sich mitten in die Asche und das war, habe ich gelernt, wahrscheinlich, damals hat man den Müll und alles vor die Stadt rausgebracht, das durfte nicht in der Stadt bleiben, weil es unrein war. Hat man es rausgebracht vor die Stadt, auf einen Haufen geschüttet. Und er ist halt dann auf dem Aschehaufen gesessen, der da draußen war, weil die ganze Feuerasche und so weiter, das hat man auch raustragen und raus. Und war auf einen Haufen hingeschüttet und da ist er drin gesessen. und kratzte sich, wahrscheinlich als Zeichen der Trauer und des Schmerzes, mit einer Tonscherbe. Und seine Frau sagte zu ihm: Willst du noch immer an deiner Frömmigkeit festhalten? Hier, was ist los mit dir? An den Gott willst du noch glauben? Der so mit dir umgeht? Du hast ja einen Vogel. Sag dich von Gott los und stirb. Zutiefst menschlich, diese Reaktion. Also ich mache hier keinen Vorwurf. Ja? Weil so reagieren wir. Und auch hier antwortete: Du sprichst wie eine Frau, die dumm und gottlos ist. Sollen wir das Gute aus Gottes Hand nehmen und das Schlechte aber ablehnen? Und noch immer sprach Hiob kein sündiges oder böses Wort gegen Gott. Und das ist irgendwie das völlig Unverständliche in diesem, wie kann dieser Mann da so reagieren? Gell? Und auch er lebt dieses Spannungsfeld. Auf der einen Seite, er zerreißt seine Kleider, schert sich, rasiert sich alle Haare vom Kopf ab, also Haare und Bart, alles ab. Also er zeigt alle Zeichen tiefster Trauer und Entsetzens. Ja? Er spielt jetzt nicht den frommen Superhero. Er spielt jetzt nicht, tut jetzt nicht so, als ob da jetzt eh alles gut wäre. Nein, macht er überhaupt nicht. Und trotzdem haltet er an Gott fest. Und das ist irgendwie dieses, das, was uns aus menschlicher Sicht so unbegreiflich ist. Wie kann das sein? Wie geht das? Wie kann man das schaffen? Und ich hoffe, dass diese Reise durchs Buch Hiob uns jetzt allen miteinander hilft, das zu verstehen. Dass wir am Ende sagen können, okay, ja, jetzt kann ich es nachvollziehen. Ja, wir sind jetzt am Anfang dieser Reise und ich hoffe, am letzten Sonntag werde ich dann so, das wird sich dann, die letzten beiden Predigten wird sich das alles dann auflösen. Und dass wir dann auch mit ihm sagen können, ja, jetzt verstehe ich das, jetzt weiß ich, warum das möglich ist. Und es gibt, ich sag's andersherum, wenn wir als Nachfolger von Jesus den Sieg und das Überwinden betonen, ja, dann ist das gut und richtig und wahr. Weil da steht alles in der Bibel drinnen. Ja? Das ist ja nichts, was wir uns ausdenken, sondern Gottes Wort sagt uns das immer, immer wieder, spricht immer wieder davon, von der Kraft und der Vollmacht, die wir haben, dass für uns zum Beispiel als Christen die Naturgesetze nicht mehr gelten, weil sonst könnte man nicht beten und Leute wären gesund oder wären wieder lebendig, Tote wären wieder lebendig. Das passiert ja, das ist jetzt, sind jetzt keine Märchen. Nein. Und das ist wichtig, ja. Aber wenn wir nur das sehen wollen oder nur das sehen und nur das sehen wollen, dann ist das, sage ich jetzt einmal, nur die Hälfte der Wahrheit, die uns die Bibel präsentiert. Ja? Es ist nicht falsch, aber es ist nur die Hälfte, es ist unvollständig. Und das Gesamtbild haben wir erst dann, wenn wir uns auch mit den Dingen beschäftigen, die die Bibel über das Leiden sagt. Und erst wenn wir beides verstanden haben, haben wir dieses gesamte große Bild, das es uns möglich macht, diese Spannung auszuhalten und gut damit umzugehen, mit diesem einerseits großartigen und andererseits zutiefst kaputten, was wir in dieser Welt erleben. Ja. Und ich möchte heute ein bisschen mehr an Hintergrund darüber euch weitergeben. Ich werde jetzt noch nicht so ganz tief reingehen, sondern heute erst ein bisschen so den Hintergrund, ein bisschen Wissen oder Informationen weitergeben, was sagt die Bibel über Leiden. Und ich konzentriere mich da jetzt auf die Zeit des Neuen Bundes, in der wir auch leben, seit Jesus gestorben und wieder auferstanden ist. Ja, weil das die Zeit ist, in der wir leben, ganz einfach. Der alte Bund hat uns wichtige Dinge zu sagen, ja, das dürfen wir nicht vernachlässigen, ja. Aber eben das ganze Bild haben wir erst, wenn wir Jesus und das, was er für uns gemacht hat, mit hereinnehmen. Dann haben wir das ganze Bild. Und ich habe mal quer durch die Bibel gesucht. Es gibt mehrere hundert Bibelstellen zum Thema Leid oder Leiden. Es sind ungefähr 200, 250, je nach Übersetzung. Ist es unterschiedlich, aber so, ich schätze mal so ungefähr 230 bis 250 Verse in der Bibel. Kommt Leid vor oder Leiden, ja. Und das Erste ist, das betrifft jetzt uns als Nachfolger von Jesus direkt, ist, wir leiden, weil wir uns als Nachfolger von Jesus gegen die vorherrschende Kultur stellen. Ja. Das ist ein Teil davon, wenn wir mit Jesus gehen. Drei Bibelstellen habe ich euch mitgebracht. Und die eine ist super herausfordernd, die ist völlig gaga. Ja. Apostelgeschichte 5, die Verse 40 bis 41. Die Apostel haben nach Pfingsten sich vors Volk hingestellt und den Leuten, den Juden im Tempel und so überall lautstark verkündigt, so Straßenpredigt, wie man sich vorstellt, oder heute wäre das so, halt so ein großes Straßen-Event oder was, haben gesagt, hey, Jesus ist der Retter, der Retter, den Gott uns versprochen hat. Jesus Christus, der Mann, der von den Römern hingerichtet wurde, ist der, den Gott uns geschickt hat, um uns von unserer Schuld zu befreien. Ja? Und das ist für die Juden gar nicht gegangen. Die haben Jesus abgelehnt und die haben Jesus, weil er ihr System über den Haufen geschmissen hat, ihr religiöses System hat er komplett in die Tonne getreten auf gewisse Weise, ja? Weil es einfach falsch, weil sie von einem ganz falschen Verständnis von Gott, auf ein ganz falsches Verständnis von Gott aufgebaut war und ein falsches Bild von Gott, ja. Und er hat sich selber als Gott bezeichnet und beides war für die Juden völlig ein, wer Gott lästert, der Gotteslästerung war mit der Todesstrafe verbunden, ja, der stirbt, ja. Und sich selber als Gott zu bezeichnen, ist die ärgste und fürchterlichste Version und eine unglaublich, eine unerträgliche Anmaßung aus jüdischer Perspektive, wenn sich ein Mensch hinstellt und sagt, ich bin Gott. Das ist Ärger geht's nicht, ja. So, das war jetzt die Hintergrundgeschichte, jetzt kommt die Bibelstelle. Man liest die Apostel und dann wollten sie vor Gericht stellen und haben aber nicht wirklich was gefunden, was rechtlich haltet, damit man sie verurteilen kann. Ja, da war nichts. Und dann ließ man die Apostel vorführen und auspeitschen. Einfach, damit man ihnen so ein bisschen den Mut nimmt und ihnen ein bisschen so eine Lektion erteilt, ja. Und bevor sie wieder freigelassen wurden, befahl man ihnen nochmals, nie wieder im Namen von Jesus zu sprechen. So, und jetzt kommt's. Die Apostel verließen den Hohen Rat voller Freude darüber, dass Gott sie für würdig gehalten hatte, für den Namen von Jesus zu leiden. Boom. Völlig crazy. Ja. 1. Thessalonicher 3, die Verse 2 bis 3. Timotheus nun sollte euch in eurem Glauben stärken und ermutigen, damit ihr all den Anfeindungen, die ihr erfahrt, in all den Anfeindungen, die ihr erfahrt, standhaft bleibt. Ihr wisst ja selbst, dass solche Leiden zu unserem Leben als Christen dazugehören. Und der Petrus schreibt in 1. Petrus 4, 16, doch es ist keine Schande dafür zu leiden, dass man Christ ist, also dass man mit Jesus geht, ja. Ihr sollt Gott in diesem Fall viel mehr loben. Und das ist schon steil, ja. Und da ist Jesus uns vorausgegangen. Da mutet uns Gott nichts zu, was er nicht selber auf sich genommen hat. Jesus ist permanent angefeindet worden während seines gesamten Dienstes. Nach seiner ersten Predigt wollten ihn die Leute umbringen, weil seine Nachbarn, seine Dorfgemeinschaft das nicht ertragen konnte, dass dieser Mann, der Bub vom Josef, sich jetzt anmaßt, da so auf Wienerisch, was glaubt er, dass er ist? Spinnt er köllig? Ja. Und das hat sich immer wieder durchgezogen. Er ist ständig von den religiösen Führern angefeindet worden. Die haben ihm seit schon lang bevor er hingerichtet wurde, nach dem Leben getrachtet und wollten ihn umbringen. Ja. Und zum Schluss ist er auf die fürchterlichste Art, die es damals möglich war, hingerichtet worden. Also auf die grauslichste, beschämendste und quälendste Art, die es damals gegeben hat. Also Jesus ist uns davor gegangen. Er hat das alles auch auf sich genommen. Und wenn wir ihm nachfolgen, dann gehört das, ist das halt Teil des Deals, ja? Dass auch diese Dinge passieren. Nicht nur die Siege und, sondern halt auch diese Dinge, ja? Und die Sache ist die Botschaft von Jesus hat sich immer gegen die vorherrschende Kultur gestellt. Im Römischen Reich war es, habe schon öfter darüber geredet, es war ein Unding zu sagen, dass ein Sklave den gleichen Status hat wie ein freier römischer Bürger. Das war pervers, ja, aus römischer Sicht. Oder dass eine Frau dem Mann gleichgestellt ist, das ist eine perverse, war aus römischer Perspektive eine perverse Verdrehung der natürlichen Ordnung der Dinge. Ja? Genauso das mit den Sklaven. Ja? Aus römischer Sicht waren die Christen alle kranke Typen, die die natürliche Ordnung auf den Kopf stellen. Das, was aus römischer Sicht gesund und richtig ist. Ja? Das ist uns oft nicht bewusst. Ja? Und heute ist es ja genauso. Wir stellen das auf den Kopf oder kritisieren das, was aus heutiger Sicht gesund und richtig ist. Beispiel Ehe, Familie, Geschlechteridentität. Ja? Da sind wir für die Welt bösartige, intolerante, hasserfüllte Idioten, um es jetzt einmal so hart zu formulieren. Und das ist so, ja. Und da gibt es keinen Grund. Und das Orge ist, dass die Bibel uns auffordert, das geduldig zu ertragen. Das ist das Heftige. Ja? Ich komme da später noch einmal drauf zurück, ja. Dass wir jetzt nicht protestieren und Petitionen und was nicht alles und hin und her, ja, und das ist jetzt ein bisschen herausfordernd. Ja, oder mit Gewalt, ja. Ich meine, es gibt in den USA gibt's Anschläge auf Abtreibungskliniken. Das ist sowas gegen den Geist von Jesus. Jesus hat uns aufgefordert, unsere Feinde zu lieben. Und ja, es ist total unfair und ungerecht, wenn wir angefeindet werden oder wenn wir sagen, hey, Wahrheit ist nicht relativ. Es ist ein Unsinn, wenn Leute sagen, ich habe meine Wahrheit, du hast deine Wahrheit und du hast kein Recht, mir gegen meine Wahrheit was zu sagen. Schlimmsten Fall du hasst mich, wenn du meine Wahrheit in Frage stellst. So weit sind wir zum Teil schon heute. Ja? Und das sind jetzt wörtliche Zitate von Menschen. Und wenn man diese Menschen mit Liebe und Geduld begegnen, es gibt den Satz von Jesus, vergeltet nicht Böses mit Bösen, sondern überwindet das Böse mit Guten. Und das ist eine unglaubliche Herausforderung. Liebt eure Feinde. Tut denen, die euch hassen, wenn ihr auf eine Anti-Abtreibungs-Demo geht, Gutes. Die euch bespucken. Und so. Ja. Und das ist unfair und ungerecht, wenn die so mit uns umgehen. Ja, das ist nicht richtig. Aber so ist die Welt. Ja. Und die Sache ist die, wenn wir nicht auf menschliche Weise reagieren in solchen Situationen. Ja, die Wahrheit ist ja, in unserer übermenschlichen Reaktion, die wir nur deswegen können, weil Jesus durch den Heiligen Geist in uns lebt. Selber schafft das kein Mensch aus eigener Kraft. Das einige vielleicht, wenige. Aber mit Jesus Christus steht das jedem von uns zur Verfügung. Ja? Auch wenn das völlig gegen unsere Natur geht. Ja? Wenn uns das gelingt, dann ist da eine unheimliche geistliche Kraft dahinter. Ja? Und die unheimliche geistliche Kraft liegt darin, dass wir das Spiel des Feindes nicht spielen. Der will uns provozieren, der will Hass und Ablehnung und Rebellion und was weiß ich, was alles in uns nicht aufrühren. Und wenn wir darauf anspringen, dann spielen wir sein Spiel mit. Und dann hat er uns in der Hand. Ja? Dann hat uns der Böse in der Hand und kann auf unserer verletzten Seele Klavier spielen. Wie er lustig ist, ja. Aber wenn ich diese Kurve bekomme, mich auf Jesus schmeiß und dann nicht mitspiel, ja, dann hat der Feind keine Macht mehr über mich, dann hat das Böse keine Macht mehr über mich, dann verliert das Böse die Macht über mich und da können wir dann gewaltige Siege erinnern und das ist ein unglaublich mächtiger geistlicher Kampf und eine unglaublich mächtige geistliche Waffe, ja. Und es gibt genügend Berichte von Christen, die ihren Glauben gefoltert, misshandelt, eingesperrt, was weiß ich, was alles nicht waren, und denen es gelungen ist, so Jesusmäßig zu reagieren und wo sich dann ihre Folterknechte bekehrt haben. Ja, der Bruder Jun. Ja, wo sich reihenweise die Leute, die mit ihm im Gefängnis waren, dann für Jesus entschieden haben, weil sie gesehen haben, da ist eine Kraft dahinter, da ist sowas Übermenschliches, Übernatürliches dahinter, hinter dem, was dieser Mann tut und lebt. Da muss ein Gott dahinter sein.
Also wie der Paulus, ne?
Ja, genau. Mhm. Und das führt uns so ein bisschen, führt mich jetzt zum nächsten, zu dem Satz von Hiob, nicht, wo er sagt, sollen wir das Gute aus Gottes Hand annehmen, das Schlechte aber ablehnen. Ja? Das Böse, das uns passiert, ist immer eine Möglichkeit zu wachsen und zu reifen daran. Und das ist in der Situation, die Bibel sagt uns sehr klar, weint mit den Trauernden. Ja? Wenn Menschen furchtbare Dinge erleben, ist es nicht unsere erste Aufgabe, diesen Leuten zu sagen, ja, du wirst daran wachsen und bla bla und hin und her. Das kommt dann oft einmal nicht gut an. Weil was jemand wirklich braucht, dem es dreckig geht, ja, so wie die Esther jetzt zum Beispiel oder ihre ganze Familie, ja, das ist einmal Zuspruch und Trost. Ja. Das ist das, was die Menschen als erstes brauchen. Ja. Und das ist wichtig. Dass man dann nicht gleich so wie die Freunde von Hiob daherkommen, ja, das ist ja alles, Gottes Wille, bla 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 hin und her. Nein, bitte nicht, macht das nicht. Gott wird es den Menschen dann schon zeigen, wenn es soweit ist. Ja. Und wir können sie dann, wenn sie durchs Schlimmste hindurch sind, gemeinsam mit ihnen versuchen, das herauszufinden. Aber wenn man das den Menschen von außen aufs Auge drückt, da können wir Menschen furchtbar verletzen und zurückstoßen. Das ist ganz, ganz ungeschickt und unglücklich, wenn wir so dann reagieren, wenn es Menschen schlecht geht. Ja. Aber worauf will ich hinaus? Es geht mehr um das Persönliche. Jetzt nicht darum, was mir anderen sagen, sondern wie ich selber damit umgehe. Ja. Und was Hiob damit zum Ausdruck bringt, ist, will ich von Gott nur das Gute? Will ich nur den Segen von ihm? Ist es das, was ich mir von Gott erwarte? Dass er mich mit Segen und Wohltaten überschüttet und ich geliebt und respektiert und alles bin? Und wenn das nicht so ist, bin ich dann jedes Mal beleidigt? Bin ich dann jedes Mal eingeschnappt und böse auf Gott? Boah, wie kannst du nur? Und hin und her, ja. Oder versinke ich in Selbstmitleid? Ma, ich bin so ein armes Schwein. Ma, mir geht's so schlecht. Ma, es ist so schwierig alles. Oder akzeptiere ich einfach, dass die Welt so ist, wie sie ist? So kaputt und herrlich, wie sie ist. Ja? Akzeptiere ich auch die kaputten Seiten in dieser Welt und bin ich in der Lage zu sagen, okay, das gehört zum Leben einfach dazu. Dem kommen wir nicht aus. Niemand, der auf dieser Welt lebt, kommt dem aus. Es gibt von Viktor Frankl ein sehr gutes Buch, das Ja zum Leben. Ich habe das allererste Buch, das heißt Ein Psycholog erlebt das KZ. Und da schreibt der Viktor Frankl, der war ein Dreivierteljahr in einem Konzentrationslager inhaftiert, weil er Jude war.
Trotzdem Ja zum Leben sagen.
Ja.
Heißt das Buch.
Ja. Habe ich das nicht gesagt?
Das hast du nicht gesagt.
Ach so, okay, ja. Egal, ja. Ja, weil ich das andere habe. Da fehlt der Vortitel noch. Wurscht. Ja, trotzdem Ja zum Leben. Ist ein guter Einwand, ja. Aber was sagt der Viktor Frankl? In der Art, wie ein Mensch sein unabwendbares Schicksal auf sich nimmt, und mit diesem Schicksal all das Leiden, das es ihm auferlegt, in der Art, in der ein Mensch das Leiden als sein Kreuz unter Anführungszeichen auf sich nimmt, der Viktor Frankl war kein gläubiger Mensch übrigens, darin eröffnet sich auch noch in den schwierigsten Situationen und bis zur letzten Minute des Lebens eine Fülle von Möglichkeiten, das Leben sinnvoll zu gestalten. Ja. Der Mensch allenthalben wird mit dem Schicksal konfrontiert und so vor die Entscheidung gestellt, aus seinem bloßen Leidenszustand eine innere Leistung zu gestalten. Das ist ein bisschen altvaterisch, ist von 1947 der Text. Und was mir so wichtig ist, dass uns Folgendes klar ist, das war kein theoretisches Konzept, das sich der Viktor Frankl nach der Lagerhaft zusammengesponnen hat, um das irgendwie zu bewältigen. Er schreibt in dem Buch selber, diese Haltung, diese Einstellung hat sie möglich gemacht, das Konzentrationslager zu überleben. Ohne diese Haltung wäre es ihm nicht möglich gewesen zu überleben. Und er sagt, Diejenigen, die da nicht diese Kurve bekommen haben, die sind relativ schnell gestorben. Und natürlich sind die anderen auch, von denen, den anderen auch viele gestorben. Ja. Aber sie sind auf eine gewisse Weise in Würde gestorben, weil sie sich ihre Menschlichkeit nicht nehmen haben lassen. Weil sie sich nicht das Raum haben lassen, zu sagen, hey, ich habe es in der Hand, wie ich damit umgehe. Und wenn die mich wie den letzten Dreck behandeln und mich schinden, bis ich verrecke elendlich, ich unterwerfe mich dem trotzdem nicht. Ja. Das heißt, der Schlüssel zum Überleben in einem Konzentrationslager, oder ein Schlüssel, um im Konzentrationslager überhaupt überleben zu können, war eben, dass ich zu sagen, okay, ich versinke jetzt nicht im Selbstmitleid, ich versinke jetzt nicht in Anklagen und ich versinke jetzt nicht in Hass und Ding so weit, und der ist durch das alles durchgegangen. Der war kein Übermensch, der ist da sehr ehrlich und der ist durch alles, das hat er alles genauso auch empfunden, ja. Aber hinter all dem war trotzdem noch so ein Rest davon, dass er sagt, ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich lasse mich nicht zum Untermenschen machen. Ich lasse mich nicht degradieren. Ja. Und das führt uns zum dritten Punkt vom Warum Leiden. Leiden ist immer auch ein Charaktertest. Leiden stellt mich immer auf die Probe, so wie es der Viktor Frankl beschreibt. Leiden stellt mich immer auf die Probe und stellt immer die Frage an mich selber, wie gehe ich damit um? Ja. Wie gehe ich mit meinem Leiden um? Wie gehe ich ganz persönlich um mit den Dingen, die mir in der Kindheit passiert sind? Ja. Wie gehe ich um mit meinen furchtbaren Fehlentscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, mit dieser, das ist jetzt meine persönliche Geschichte, nicht mit meiner Katastrophenbeziehung, bevor ich dann in die Vineyard gekommen bin, oder mit meinem furchtbaren Burnout, dass ich das dadurch bin, ja. Wie gehe ich ganz persönlich damit um? Ja. Und ich bin Gott unendlich dankbar, dass er mir es geschenkt hat, dass ich daran nicht kaputt gehe, sondern verändert daraus hervorgegangen bin. Ja. Und in meiner Meinung nach zum Guten verändert daraus hervorgegangen bin. Ja. Römer 5, die Verse 3 bis 5, und der Paulus hat viel Böses mitgemacht. Den haben sie mehrmals verhaftet, ausgepeitscht, geschlagen, einmal fast umgebracht und. Es gibt eine lange Liste von das, was der Paulus erlitten hat. Und dann schreibt dann die Römer im Kapitel 5, die Verse 3 bis 5, wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen, denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Geduld aber macht uns innerlich stark und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden. Und dann gibt es einen zweiten Aspekt im Hebräerbrief. Auch da geht es um einen Charakter, aber da geht es eher um meine Charakterschwächen. Ja, die nicht so schönen Seiten meines Charakters, wo der Autor vom Hebräerbrief dann schreibt, wenn ihr also leiden müsst, dann will Gott euch erziehen. Er behandelt euch als seine Kinder. Welcher Sohn wird von seinem Vater nicht erzogen oder welches Kind von seinen Eltern und dabei auch einmal streng bestraft? Ja? Leiden kann auch ganz konkret Folgen meiner falschen Entscheidungen sein. Burnout-Beziehung, das, was ich da Furchtbares erlitten habe, das waren die Folgen falscher Lebensentscheidungen, die ich getroffen habe. Ja? Und das war nicht lustig. Aber es war wichtig, dass Gott mich da durchgeführt hat durch diese Geschichte, damit ich lerne daraus, damit ich barmherzig wäre, damit ich nicht mehr so ein arroganter Sack bin, der glaubt, er hat es besser verstanden als alle anderen. Ja, weil Gott mich da mit meiner eigenen Schwäche und Verwundbarkeit konfrontiert hat und ich gesehen habe, okay, ich bin nicht der tolle Typ, der ich immer glaubt habe, dass ich bin. Und das hat mich viel Barmherzigkeit gelehrt. Und das ist auch eine Möglichkeit, wenn Gott uns mit den Konsequenzen unserer Fehler konfrontiert, ja, dann haben wir immer die Chance, daraus zu lernen und zu sagen, und wenn, ich glaube, das ist ein allgemeines Prinzip, wenn ich konfrontiert bin mit meinen eigenen Fehlern und mit meiner Schuld, dann macht mich das im Idealfall immer barmherzig. Mit denen, die sich auch deppert aufführen, auf gut Deutsch gesagt. Wenn Gott mich damit konfrontiert, wie deppert ich mich selber aufführe und was ich für blöde Entscheidungen treffe, ja, dann fällt es mir wesentlich leichter. Und dann erlebt, dass er mich trotzdem lieb hat und mich trotzdem annimmt und mir vergibt und mir eine neue Chance gibt. Ja. Dann habe ich viel mehr Liebe und Barmherzigkeit für Menschen, die auch depperte Entscheidungen treffen. Und die auch Mist bauen und wo es dann Chaos in ihm, das Chaos in ihrem Leben hereinbricht. Ja. Es gibt noch eine extrem steile Aussage in der Bibel, heute gibt es lauter steile Aussagen, über Jesus. Jesus ist diesen Weg des Leidens vorausgegangen, er war dort auch. Ja. Ihm ist das nicht fremd. Im Hebräerbrief steht, Hebräer 2, Vers 10, haltet euch fest, doch damit Jesus, ich sage jetzt, unsere Rettung bewirken konnte, musste Gott ihn durch sein Leiden vollkommen machen. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Ja. Oder noch steiler, Hebräer 5, 8. Obwohl Jesus der Sohn Gottes war, lernte er doch durch sein Leiden gehorsam zu sein. Ja. Lasst es einmal sickern ein bisschen. Was ich persönlich mir raushole aus diesen beiden Aussagen, ist Folgendes. Das ist jetzt meine Auslegung. Ja. Es steht immer, Jesus war vollkommen und ohne jede Schuld und ohne jede Fehler, ohne jeden Fehler. Ja. Und jetzt kommt das Aber. Der Jakobus schreibt, ein Glaube ohne Werke, also das heißt, ein Glaube, der sich nicht in gelebten Handlungen sichtbar wird, der ist tot. Ja. Und Jesus wurde erst dadurch vollkommen, dass das, was in ihm angelegt war, der Gehorsam und so weiter, Leiden zu ertragen, Jesus ist ja dadurch vollkommen geworden, dass er das tatsächlich leben musste. Dass er es leben musste, dass er Leiden ertragen musste, dass das nicht nur in seinem Kopf drinnen geblieben ist, sondern dass es in seinem Leben ganz praktisch ausgelebt hat. Ja. Das hat ihn dann vollkommen gemacht. Das, glaube ich, ist meine Überzeugung. Ja. Vollkommen ist er dadurch geworden, dass er in der Nacht vor seiner Hinrichtung, als er ganz genau wusste, was auf ihn zukommt, sagen konnte, Vater, wenn es irgendwie möglich ist, erspar mir das. Ja. Ich weiß, was auf mich zukommt. Und wenn es irgendwie möglich ist, dann erspar mir das, weil das so furchtbar ist. Aber es soll nicht das passieren, was ich will, sondern es soll das passieren, was du willst. Ja. Da hat er wirklich gehorsam gelebt. Ja. Das ist das Maximum an Unterwerfung unter den Willen Gottes, was für mich vorstellbar ist. Ja. Zu sagen, okay, mir steht ein entsetzlicher Tod bevor, furchtbare Qualen und so weiter. Aber wenn du sagst, ich mache das, weil du sagst, weil das notwendig ist, damit ich von meiner Schuld befreit werde, damit ich nicht mehr mit dem Rucksack meiner Schuld, meines Versagens, den ganzen furchtbaren Verletzungen in der Seele, die jeder auf seine Art in sich hintragt, damit ich das nicht dazu verdammt bin, das bis mein Lebensende mit mir zu tragen. Ja? Deswegen hat er gesagt, okay. Ja. Und so wie Jesus gibt auch mir das Leiden, Schwierigkeiten, schmerzhafte Erlebnisse und so weiter und so fort, die Möglichkeit, in dem Sinne vollkommen zu werden, dass ich meine Überzeugungen lebe und zu meinen Überzeugungen stehe. Es gibt den schönen Satz, der sagt, Charakter zeigt sich daran, dass man zu seinen Werten auch dann steht, wenn es weh tut und wenn es einen was kostet. Ja. Und das ist immer so. Wenn wir zu unseren Werten stehen, dann zahlen wir immer einen Preis dafür, wurscht, wofür wir stehen. Das ist völlig egal. Ja. Und der letzte Punkt ist, und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der uns in unserer westlichen Wohlstandsgesellschaft schon lang verloren gegangen ist, dieses Bewusstsein. Leiden ist nur vorübergehend. Das hat ein Ende. Wenn wir diese Welt verlassen und mit Jesus gehen, ja, dann ist unser Leiden mit uns, wenn unser Körper stirbt, vorbei. Wenn ich mein Leben in Gottes Hand gebe, ja, dann ist das ganze Elend mit mir selber, meine ganzen hässlichen Seiten, die ich in mir trage, und das ganze Hässliche, was ich von außen erlebe, das ist dann vorbei, ein für alle Mal und endgültig. Das heißt, wenn ich mein Leben Jesus anvertraue, dann ist das, was er mir bietet und was er mir schenkt, dass wenn das vorbei ist, dann kann ich endlich in einem Zustand leben, der so ist, wie er immer hätte sein sollen. Kein Leid, kein Tod, keine Krankheit, kein Schmerz, nichts Böses, kein Tod mehr. Es gibt keine Fleisch, keine Raubtiere mehr dann, so wie es am Anfang ursprünglich war. Ja. Kein Fressen und Gefressen werden, das gibt es dort nicht mehr. Und wir im Westen, wir sind so verhaftet an diese Welt. Wir erwarten uns so unbedingt von dieser Welt, von in dieser Zeit, in unserem Leben, ein Leben voller Annehmlichkeiten, wo wir von allen geliebt und respektiert werden, wo unsere Wünsche in Erfüllung gehen und. Wir hängen unglaublich an dieser Welt. Ja? Und das hat uns so blind gemacht dafür, dass es was viel Besseres gibt. Dass das, was in der Welt ist, keiner Bestand hat. Das wird alles vergehen. Irgendwann ist es alles weg. Ja?
Also in Afrika ist dieses Bewusstsein bei sehr, sehr vielen da. Die gehen davon aus, dass das, also dort ist sehr viel Leid, unsagbares Leid, auch bei Christen, bei allen.
Ja.
Und die sagen dir das mit einem Lächeln ins Gesicht, genau das. Ich weiß genau, es hat ein Ende.
Genau.
Es wird was Besseres kommen.
Ja.
Das ist zwar in dem Moment oft ein schwieriger Trost oder ein kleiner Trost, aber für die ist das sowas von selbstverständlich, dass die Westler, also die Leute, die dorthin kommen am Anfang, nur so paff sind.
Ja.
Und wir glauben, die sind irgendwie ein bisschen zurückgeblieben oder kindisch oder sowas. Ja. Ich kann mich erinnern, die Leute mit unsagbaren Schwierigkeiten und Krankheiten, die haben gesagt, but I know, also ich weiß, Jesus trägt mich durch bis zum Ende. Und das war nicht nur so, sondern da war so eine Kraft hinter diesen Worten, dass ich habe auch gestaunt und gesagt,
Darf ich dazu was sagen?
Ja.
Die Letzten werden die Ersten sein.
Jesus sagt ja oft auch, wer darauf besteht, dass er hier in dieser Welt seinen Lohn bekommt, durch Anerkennung, durch Geld, durch Macht und so weiter und so fort, der braucht sich für die Ewigkeit nichts mehr zu erwarten. Der hat sein Herz daher an diese Welt gehängt und an die Dinge, die es da gibt, und da wird es dann in der Ewigkeit nicht so viel Lohn geben. Naja. Weil es ist ja, auch wenn man mit Jesus gehen, durchs Gericht gehen wir ja trotzdem. Ich meine, wir werden nicht verdammt, ja. Aber Gott wird uns trotzdem gehen, sprechen in unserem Leben, so wie wir unser Leben geführt haben, werden wir dann einen Lohn bekommen. Der wird klein sein oder groß sein, je nachdem. Ja. Also das muss uns auch bewusst sein, ja. Dass unser Leben, auch wenn wir nicht verdammt werden, auch wenn wir da nicht für immer von Gott getrennt sein, weil das ja das ist, was wir wollten. Wir wollten ja, wenn wir nichts mit Gott zu tun haben wollen, ja, dann kriegen wir halt, wenn unser Leben vorbei ist, das, was wir wollten. Dann werden wir nichts mit Gott zu tun haben. Ja. Nur ist es dann nicht so klasse, wie wir uns das halt da vorgestellt haben, wahrscheinlich. Ne? Ja, wir werden schon auch beurteilt, wie wir unser Leben geführt haben. Auch als Nachfolger von Jesus. Und das wird dann gerecht sein, das wird für uns, da werden wir dann kein Problem damit haben, weil dann sehen wir das Ganze aus Gottes Perspektive und dann wissen wir, ja, passt. Ist gut und richtig so. Ne? Genau. Aber ich komme wieder zu diesem Leiden ist vorübergehend. Diese große Hoffnung für unsere westliche Konsumgesellschaft ist, dass wir den Menschen vorleben können, dass wir uns dem nicht unterwerfen müssen. Dass wir den Menschen vorleben können, wir müssen uns nicht den materiellen Dingen unterwerfen. Wir müssen uns nicht Anerkennung, Erfüllung, ich will meine Wahrheit leben, ich will was weiß ich was alles, ich will, ja. Wir müssen uns dem nicht unterwerfen. Wir müssen uns dem nicht versklaven, sage ich jetzt am Hort, ja. Weil wenn du so an materiellen Dingen hängst, du bist ja innerlich nicht frei. Du bist ja innerlich zutiefst gebunden, wenn du entweder an materiellen Dingen hängst oder an Lob und Anerkennung von anderen Menschen oder so, ja. Das macht ja alles unfrei innerlich, ja. Da bin ich ja kein freier Mensch. Und genau da kann Jesus uns frei machen davon.
Mir fällt jetzt tausendmal der Philipp Mittenbecker ein.
Ja, der ist der das lebende Beispiel
so
dafür,
ein
ja.
Zeugnis gegeben,
ja, voll.
Der hat das so gelebt und er hat auch gesagt, er hängt nicht mehr an seiner Gesundheit.
Ja,
also
genau.
Das ist überhaupt das.
Mhm. Ja. Also der ist ein Musterbeispiel dafür, wie man heute in unserer Gesellschaft und in unserer Zeit den Menschen vorleben kann, hey, da gibt es was Besseres, das ist so viel größer und so viel wertvoller. Häng dich nicht daran. Ja. Und eine der letzte Geschichte ist, Leiden wird belohnt. Das werde ich jetzt nicht mehr darauf eingehen, weil ich habe schon viel geredet. Aber es ist so, wie ich schon gesagt habe, es wird einen Lohn geben dafür, für die Dinge, die wir jetzt auf uns nehmen, werden wir vor Gott dann einen Lohn bekommen, wie auch immer der dann ausschauen wird, ja. Römer 8, 36 bis 37. Weil wir an dir festhalten, werden wir jeden Tag getötet, wir werden geschlachtet wie Schafe. Aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns geliebt hat. Und ich glaube, der größte Sieg ist diese innere Unabhängigkeit. Dass ich nicht mehr abhängig bin von meinen Lebensumständen, nicht mehr abhängig bin von anderen Menschen, sondern wirklich, dass ich weiß, Jesus trägt mich, Jesus liebt mich, er ist immer da, er steht immer zu mir, er findet mich ursuper, wurscht, was andere Leute sagen. Ja. Und der Hiob war meiner Überzeugung nach, ich weiß, es gibt Ausleger, die das anders sehen, ich glaube nicht, dass Hiob ein Mensch war, der nur so eine oberflächliche religiöse Frömmigkeit gehabt hat. Ja. Es steht zwar da, ja, dass Hiob sagt zwar am Schluss zu Gott, ja, ich habe dich nur vom Hörensagen gekannt, ja. Aber ich glaube nicht, dass das heißt, dass er Gott vorher überhaupt nicht gekannt hat. Ja. Es muss im Hiob schon ein Bewusstsein da gewesen sein für die Größe Gottes. Dass Gott so übermenschlich groß ist und dass man deswegen trotzdem an ihm festhalten kann.
Nach dem Leiden war die Beziehung zu Gott tiefer.
Natürlich. Unglaublich viel tiefer, klar. Ich meine, das ist auch ein Lohn, den wir bekommen. Und das habe auch ich ganz konkret erlebt, dass ich habe Gott viel besser kennengelernt durch die Dinge, durch die ich durchlitten habe. Ja. Da habe ich Begegnungen mit Gott gehabt, da hat er mir habe ich ganz konkret erlebt, hey, er ist da, er tragt mich, er hilft mir. Ja. Und er stellt mich wieder her. Ich meine, dass ich heute ein glücklich verheirateter Familienvater bin, ist in Anbetracht meines Lebenswandels, meinen früheren Lebenswandels, völlig no way, keine Chance. Ja. Das ist ein Geschenk von Gott. Und das ist für mich der greifbare und sichtbare Beweis dafür, dass Gott uns immer eine neue Chance gibt. Wurscht, was wir aufgeführt haben und wenn es noch so arg und so grauslich war. Ja. Also auch Hiob hat da schon dieses, irgendwo in ihm muss es dieses tiefe Verständnis von Gott schon gegeben sein. Das war vielleicht noch nicht besonders groß, er konnte es vielleicht noch nicht so konkret festmachen, es war schon da. Und ich glaube, die Anfrage, die an uns, dieses Buch Hiob an uns richtet, ist eben so, wie der Viktor Frankl schreibt, Leiden ist immer eine kritische Anfrage an mich selber, wo ich wirklich stehe. Wenn die schlimmen Dinge passieren, wenn es hart auf hart geht, dann kommt es ans Licht. Was in meinem Herz da drinnen wirklich drinnen ist. Ja. Und das sind oft nicht die besten Sachen und die herzeigbarsten Sachen. Aber die andere Seite ist, ich habe die Möglichkeit, dann gemeinsam mit Gott das hinzulegen. Und wie Hiob damit umgegangen ist, mit den nicht so schönen Seiten in ihm, das ist dann in 14 Tagen Thema. Da werde ich dann da ausführlicher reingehen. Genau. Ich komme zum Schluss. Ich habe schon viel gesagt. Es ist Zeit, ins Gebet zu gehen. Gott lädt mich ein, dass ich mich ihm zuwende, wurscht, wo ich stehe, egal wie es in meinem Leben ausschaut. Ja. Hiob hat sich auch nicht abgewandt von Gott. Das war der entscheidende und zentrale Schritt, den er gemacht hat. Hiob hat sich nicht abgewandt von Gott, sondern Gott zugewandt. Gott lädt mich auch ein, wirklich ehrlich vor ihm zu sein. Ich muss vor ihm nicht Verstecken spielen. Ich kann mit Gott reden, so wie es ist. So wie es wirklich, wirklich ist in mir, in meinem Innersten. Ja. Und Gott verurteilt mich nicht. Und Gott stoßt mich nicht weg, wenn ich wütend auf ihn bin. Wenn ich zutiefst enttäuscht von ihm bin. Wenn da in mir dieses Gefühl bist, super, wo warst du? Danke Gott. Kennt ihr vielleicht auch. Habt ihr vielleicht auch erlebt, ne? Diese Phasen, wo man sich von Gott richtig gehend verarscht fühlt. Und ihr denkt, naja, unsere Seele reagiert dann halt so. Das ist in uns drin. Das sind Gefühle und Gefühle sind nicht falsch. Das sind nur Botschafter. Ja. Und der letzte Satz, der mich so berührt hat in einem Video, das ich unlängst gesehen habe, ist, wo eine Frau gesagt hat, so die Botschaft, die sie auf ein Riesenplakat schreiben würde, wenn sie das könnte, wäre, Gott liebt mich nicht trotz meiner Fehler, sondern wegen meiner Fehler. Und das finde ich auch eine steile Ansage. Ich sehe das für mich so, Gott sieht meine Schwäche, Gott sieht meine kaputten Seiten und genau deswegen hat er mich so lieb, weil er sagt, hey, ich sehe das und ich will, dass du da wieder da gesund wirst. Mir ist das nicht egal. Mir ist es nicht egal, dass es dir so geht, wie es dir geht. Mir ist es nicht egal, dass es in deiner Seele so aussieht, wie es aussieht. Genau deswegen bin ich für dich ans Kreuz gegangen. Genau dafür habe ich mich hinrichten lassen, damit du da rauskommen kannst. Genau. Ich möchte noch beten zum Schluss. Vater im Himmel, komm und hol uns ab, da wo wir sind. Heiliger Geist, komm du jetzt bitte. Berühr uns da, wo es weh tut. Hilf uns, dass wir es zulassen, dass du uns da berührst, wo es weh tut. Hilf uns, dass wir fähig sind, die Tür zumindest einen Spalt aufzumachen. Da, wo wir zutiefst enttäuscht von dir sind, enttäuscht vom Leben, enttäuscht von anderen Menschen. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist. Ich bete, dass du jetzt zu uns kommst. Und dein gutes Ding machst.